Was für eine Familie. Ein Sprichwort sagt, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Und damit will man ausdrücken, dass egal wie falsch sich Menschen manchmal hier und da verhalten, Gott trotzdem mit ihnen zum Ziel kommt, zu dem Ziel, das er für sie gedacht hat. Das war damals so, beziehungsweise bei Isaak und seiner Familie, und das ist auch heute noch so. Und ich möchte heute mit uns nachdenken über 1. Mose 27, in der Summe die Verse 1 bis 40. Und ich möchte da drei oder vier verschiedene Personen nacheinander mit uns bedenken, die hier handeln. Und die erste ist der Isaak. Ich lese uns 1. Mose 27, 1 bis 5. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, »Mein Sohn!« Er aber antwortete ihm, »Hier bin ich.« Und er sprach, »Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jag mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gerne habe, und bringst mir herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe.« Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Esau heiratete zwei Hethiterinnen, die nichts von dem wahren Geist des Glaubens in sich trugen. Esau heiratet zwei ausländische Frauen. Zwei Frauen, die mit dem Gott der Bibel überhaupt keinen Vertrag haben, die damit gar nicht klarkommen. Und damit zeigt er ein Stück weit sehr deutlich, dass er als Verheißungsträger eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Und der Isaak, der will trotzdem unbedingt seinen erstgeborenen Sohn Esau zum Nachfolger machen. Er will, dass der den Segen bekommt. Ist es richtig, dass er so handelt? Nein, es ist falsch. Gott hatte schon vor der Geburt der Kinder zu Rebekka deutlich gesagt, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das heißt also, der wusste von Anfang an, und das war so ungewöhnlich, diese Verheißung, dass da mit Sicherheit immer und immer wieder drüber gesprochen wurde, der wusste von Anfang an, dass er normalerweise den Jakob segnen musste. Das war für Isaak von vornherein eigentlich vollkommen klar. Der Fall ist ganz klar. Gott hat entschieden, soll der Jüngere gesegnet werden. Der Jüngere steht über dem Älteren. Und was macht Isaak? Der leitet alles in die Wege, um seinen älteren Sohn, um den Esau zu segnen. Eigentlich müsste er nur gehorchen, aber das will er nicht. Möglicherweise hat zu diesem Zeitpunkt der Isaak noch nicht erfahren, dass der Jakob das Erstgeburtsrecht vom Esau erkauft hatte. Aber trotzdem, eigentlich hätte er von vornherein wissen müssen, ich muss den Jüngeren segnen, auch wenn es alle um mich herum anders machen. Das ist meine Aufgabe. Im Prinzip ist es so, dass das Erstgeburtsrecht, das bedeutet eigentlich Wohlstand, Einkommen und Reichtum. Und der Segen konzentriert sich auf den zukünftigen Reichtum und vor allen Dingen auch darauf, wie viel Nachkommen man haben wird. Beim Erstgeburtsrecht geht es um das, was ich jetzt habe, um den jetzigen Besitz, und beim Segen geht es um die Zukunft. Isaak will jetzt also mit aller Gewalt seinen Erstgeborenen, den Esau, segnen. Und darum trägt er ihm auf, pass auf, geh hin und jag mir noch mal ein letztes Mal ein Wildbret. Ich will noch einmal gut von dir essen und dann will ich dich segnen. Und der Esau, was macht der? Der müsste jetzt eigentlich dahin gehen und sagen, Papa, pass mal auf, also mein Bruder und ich, wir haben das damals anders ausgemacht. Ich habe dem mein Erstgeburtsrecht verkauft. Aber das macht er nicht. Sondern Esau sagt sich, nichts leichter als das, ich ziehe los und ich jage dir was, damit du mich segnen kannst. Dann kommt die Rebekka ins Spiel. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So hör nun auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hol mir 2 gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er es esse und dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist behaart, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht seinen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hol mir. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gern hatte, und nahm Esaus, ihres ältesten Sohnes, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände, wo er glatt war am Halse. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie er es gemacht hatte, in die Hände ihres Sohnes Jakob. Die Rebekka hört und erfährt, was jetzt der Isaak vorhat, dass der seinen Esau segnen will, und sagt sich: Jetzt muss ich handeln, jetzt wird es höchste Zeit. Wenn ich jetzt nichts unternehme, nimmt das Ganze einen verhängnisvollen Ausgang. Und sie überredet ihren Sohn, den Papa zu betrügen. Und sie gehen ganz clever vor. Falls der seinen Sohn betasten will, legen sie ihm die Ziegenböckchen hier um die Hände und hier ins Gesicht, so dass er rau ist, wie er ja behaart ist. Der Geruchssinn wird auch getäuscht. Sie kriegen die Kleider vom Esau, die zieht er sich an, dann riecht er auch wie der Esau. Deo war noch nicht erfunden, von daher gesehen hat er gerochen, wie er gerochen hat, und damit will er seinen Vater täuschen. Aber dann bekommt er Angst und sagt sich: Mensch, wenn das rauskommt, dann gibt es keinen Segen, dann gibt es einen Fluch. Und ein Fluch, das ist etwas, was hat man damals, vor allen Dingen, wenn es im Zusammenhang mit Gott stand, unglaublich ernst genommen. Weil ein Fluch bedeutet letzten Endes den Zorn Gottes. Das heißt also, wenn die Rebekka sagt: Wenn der Vater flucht, dann werde ich diesen Fluch auf mich nehmen. Ich nehme dann den Zorn Gottes, die Ablehnung Gottes auf mich. Ist okay. Das war nicht ohne, einen Fluch auf sich zu nehmen. Aber sie tut's. Das heißt, die planen jetzt hier eiskalt, einen behinderten, blinden Mann zu betrügen. Und die Bibel hat sich im 3. Buch Mose sehr deutlich darüber geäußert. Da steht nämlich: Du sollst dem Tauben nicht fluchen, weil der es ja nicht hören kann, und einem Blinden nichts in den Weg stellen, weil der es nicht sehen kann. Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn ich bin der Herr. Dass das die machen, ist in Gottes Augen ein Verbrechen, schlicht und ergreifend. Und jetzt könnte man sagen: Naja, die Rebekka hat es ja gut gemeint, die wusste ja auch, dass eigentlich der Jakob den Segen bekommen sollte und nicht der Esau. Aber Rebekkas Betrug entschuldigt nicht die Tatsache, dass es sich hier trotzdem um einen Betrug handelt und um nichts anderes. Auch dadurch, wenn der Isaak davor bewahrt wird, jetzt den falschen Sohn zu segnen, ist das dadurch nicht legitimiert. Kein Zweck heiligt böse Mittel. Und die Rebekka wird die Konsequenzen dafür tragen müssen. Und die erste Konsequenz, die kommt ganz, ganz schnell. Das bedeutet nämlich, dass ihre beiden Söhne tödlichst verfeindet sind. So schlimm verfeindet sind, dass der Jakob letzten Endes fliehen muss. Und das Zweite: Als der Jakob weggegangen ist von zu Hause, war das der letzte Tag, an dem sie ihren Sohn gesehen hat. Sie wird ihn niemals mehr wiedersehen. Jakob und Rebekka werden sich, nachdem er weg ist, niemals mehr wiedersehen. Was auch deutlich wird in diesem Verhalten hier: Rebekka und Jakob haben vor allen Dingen eins, sie haben überhaupt kein Vertrauen zu Gott. Sie haben kein Vertrauen darin, dass dieser Gott sagt: Menschenskinder, ich habe es doch angeordnet, dass der Jüngere den Segen bekommen soll. Ich habe das doch angeordnet. Ich werde mich darum kümmern, dass es genau so kommt. Aber das ist bei denen nicht so. Der nächste, der handelt, ist der Jakob. 1. Mose 27, 18 bis 29. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach: Mein Vater, er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Richte dich auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn: Wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete: Der Herr, dein Gott, beschert es mir. Da sprach Isaak zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren behaart wie Esaus, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach: Bist du mein Sohn Esau? Er antwortete: Ja, ich bin's. Da sprach er: So bring mir her, ich will essen vom Wildbret meines Sohnes, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm, und er aß. Und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her und küss mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, des der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mütter Söhne sollen zu dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet, wer dich segnet. Irgendwie ist es, erregt das was Unangenehmes eigentlich in uns, wenn man hört, wie hier gehandelt wird. Der Jakob hängt um die ganze Situation auch noch ein richtig schönes, frommes Mäntelchen. Als der Isaak ihn fragt: Sag mal, wie hast du so schnell Wildbret gefunden? Sagt er: Der Herr, dein Gott, der hat's mir beschert. Und damit sagt er was aus. Jahwe ist der Gott von Isaak, aber er ist nicht der Gott von Jakob. Jakob, glaube ich, hat einen Gott im Moment, und dieser eine Gott, den er hat, ist die Habgier. Das ist sein Gott im Moment. Er will diesen Segen haben. Isaak hat einen Gott, Jahwe. Jakob hat keinen. Und dann ist der Isaak bei dieser ganzen Prozedur unglaublich irritiert. Ja, die Stimme ist die vom Esau. Nee, nicht die vom Esau, es ist die vom Jakob. Und dann fragt er ihn nochmal: Bist du wirklich, wirklich mein Esau? Und er antwortet im Hebräischen, und das ist da ganz interessant, da ist nur ein Wort, der will nämlich nicht viel sagen. Ani, ich bin's. Ich bin's. Mehr sagt er nicht, drei Buchstaben. Ani, ich bin der Sohn. Ich bin dein Sohn. Du kannst mich jetzt segnen. Und so segnet er ihn. Und er wünscht ihm irdischen Wohlstand, er soll reiche Ernten haben. Der Tau des Himmels, den soll er auf seinem Land haben. Das ist in einer Region, wo es sehr trocken ist, unglaublich wichtig, weil dieser Tau dafür steht, dass das Land feucht ist und dass Nahrung wächst. Er wird gesegnet sein. Und Völker und ganze Stämme sollen ihm am Ende dienen. Und interessant ist jetzt, wenn wir uns die weitere Geschichte von Jakob vor Augen führen. Der Jakob wird später als Immigrant in Ägypten sterben, und er wird natürlich der Herr seiner Familie sein. 70 Nachkommen ziehen mit ihm nach Ägypten damals. Aber er wird über Stämme und Völker nicht herrschen. Das werden erst seine Nachkommen wiederum tun. Und auch er wird jetzt die Konsequenzen seines Handels nachher unangenehm spüren, denn er wird 20 Jahre auf der Flucht sein, 20 Jahre im fremden Land leben, 20 Jahre weit weg von der lieben Mama, und die wird er nie mehr wiedersehen. Und man stellt sich ein Stück weit schon die Frage: Wird Gott das jetzt wirklich segnen? Ich meine, das war doch ein Betrug. Gott hat das doch gesehen. Segnet Gott den Betrug? Es ist eine gute Frage. Segnet Gott den Betrug? Und ich glaube, gesegnet ist der Betrug nicht, weil die Konsequenzen für Rebekka, für Esau, für Jakob, für Isaak, für alle vier am Ende wirklich schlimm sind und heftig sind. Aber Gott führt die Menschen, die er auserwählt hat, zu seinem Ziel, das er mit ihnen hat. Und das ist jetzt ähnlich mit Esau. Ich lese uns noch den letzten Abschnitt, 1. Mose 27, 30 bis 40. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auf, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen genommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er mir auch meinen Segen. Und er sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne auch mich, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm: Siehe, du wirst wohnen fern vom Fett der Erde und fern vom Tau, der vom Himmel kommt. Von deinem Schwert wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Esau kocht auch ein Gericht und bringt es seinem Vater. Und als der kommt, ist der schon satt. Der hat gegessen. Der ist im wahrsten Sinn des Wortes sogar vollständig bedient. Esau wurde von seinem Bruder Jakob betrogen. Für den Esau war letzten Endes der Segen und das Erstgeburtsrecht zweierlei. Für ihn gehörte das nicht zusammen. Aber wenn wir in den Hebräerbrief ins Neue Testament schauen, dort lesen wir es ganz anders. In Hebräer 12, 16 und 17 steht, dass keiner ein Unzüchtiger ist oder gottlos wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst auch, dass er verworfen wurde, als er später den Segen erben wollte. Denn er fand keinen Raum zur Umkehr, obgleich er unter Tränen danach suchte. Das Erstgeburtsrecht und der Segen gehören untrennbar zusammen. Und jetzt erkennt der Esau das und er weint. Und es sind die Tränen des Selbstbedauerns. Er ist einfach enttäuscht, er ist wütend, er ist verärgert. Er beschimpft letzten Endes und er hat Mordgedanken gegenüber seinem Bruder, weil er sich sagt: Wenn der Vater erstmal tot ist, dann bring ich den um die Ecke. Dann ist Ruhe. Und Isaak? Beim Isaak merkt man, der fühlt sich so ein Stück weit von Gott ertappt. Der merkt, er hat Gott eingegriffen. Es war falsch, den Esau segnen zu wollen. Es war nicht der richtige Weg. Ich hätte es besser wissen müssen. Er sieht sich ertappt und vor Gott gestellt. Er ist erschrocken. Er ist entsetzt, dass das so passiert ist. Und die Konsequenz wird für sie alle nicht schön sein. Es wird alles schwierig sein. Der Esau bekommt auch einen Segen, aber dieser Segen ist nur ein matter Abklatsch dessen, womit Jakob gesegnet wurde. Er wird fern vom Tau der Erde sein, er wird in wüstem, dürrem Land leben. Sein Wohnsitz wird das Gegenteil vom Land Kanaan sein. Kanaan, das wird das Land sein, das den Nachkommen von Abraham verheißen ist. Fruchtbares Land. Und er wird in Edom leben. Wir können das hier sehen. Edom ist Bergland. Da ist es bergig, hügelig. Da ist wenig fruchtbares Land, wo viel wächst. Und deswegen ist das eine unglaubliche Herausforderung für Esau, in diesem Land zu Wohlstand zu kommen. Und trotzdem, weil er fleißig war, weil er eifrig war, hat er das am Ende wirklich geschafft, dass er doch zu Wohlstand gekommen ist. Interessant ist, wenn wir diese vier Personen jetzt sehen, dass Gott mit den allen, jedem zu seinem Ziel kommt. Diese Familie ist eine Familie, wo alles schief geht, was eigentlich nur schief gehen kann. Der Vater Isaak ist alt und blind und der will eben, weil es Tradition ist, den erstgeborenen Sohn segnen. Und das ist der falsche Weg. Und das weiß er eigentlich. Und Rebekka, die unternimmt jetzt nicht den Versuch, mit ihrem Mann zu reden und sagt, Isaak, hör mal, weißt du noch bitte, was damals gesagt worden ist? Der Jüngere ist der, der gesegnet werden soll, nicht der Ältere. Du musst den Jakob segnen, nicht den Esau. Anscheinend hat sie überhaupt keinen Einfluss mehr, auch im Alter, auf ihren Mann. Vielleicht ist er auch ein bisschen verbohrt, man weiß es alles nicht. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, Rebekka betrügt. Und sie betrügt nicht nur den Isaak, sie betrügt auch letzten Endes ihren Sohn Esau. Rebekka ist das Paradebeispiel für eine unfaire und eine unmögliche Mutter. Das macht man nicht. Also ich kann mit Recht sagen, ich habe einen Lieblingssohn und ich habe eine Lieblingstochter, weil ich nur zwei habe. Aber wenn es ein drittes Kind da wäre, würde ich das mit Sicherheit nicht sagen, weil ich irgendein Kind bevorzugen würde. Und das ist nicht gut. Eltern müssen gerecht sein. Eltern, die ungerecht sind, das ist nicht dolle. Und Jakob? Jakob macht mit. Warum sagt er nicht, Mama, hör mal zu, wir brauchen den ganzen Aufwand nicht zu betreiben. Ich gehe jetzt einfach zum Papa und erkläre dem, was los ist. Der Jakob hat mir nämlich sein Erstgeburtsrecht verkauft, das gehört mir. Wir brauchen das gar nicht so und dann wird der Papa mich segnen. Nein, passiert nichts, gar nichts macht er. Und Esau? Ja gut, ob der Esau zugegeben hätte bei seinem Charakter, jawohl, ich habe damals meinem Bruder das Erstgeburtsrecht verkauft, Vater segne ihn, ich glaube es nicht. In dieser gesamten Familie von Isaak herrscht keine Offenheit, da ist keine Ehrlichkeit, da traut der eine dem anderen nicht, nicht nur, dass die beiden Brüder sich nicht trauen, das wäre ja nur eins. Nee, der Jakob traut seiner Frau nicht, seine Frau traut dem Jakob nicht und gemeinsam trauen sich untereinander alle überhaupt nicht. Jeder von denen spielt so sein eigenes Spiel, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und trotzdem, trotz alledem, trotz diesem ganzen Durcheinander, trotz diesem ganzen Betrügen, kommt Gott zum Ziel. Auch die kaputten Familienverhältnisse von Isaak und seiner Familie halten Gott nicht auf. Gott hatte dem Abraham, dem Vater Isaaks, gesagt, dass ihm und seinen Nachkommen ein Same entstehen würde, der die Welt retten würde. Und darum kommt der Messias, der Herr Jesus, aus dem Stammbaum von Isaak und Jakob. Würde man eigentlich sagen, dolle Verwandtschaft. Prima. Die führt man nicht so öffentlich in der Ahnenliste auf, wie die sich verhalten haben. Und ich glaube aber, dass dieser Text und auch dieses ganze Unangenehme, was uns hier begegnet, dazu führen sollte und kann, dass wir wissen sollen, wenn wir Gott vertrauen, dann führt er uns auch zu seinem Ziel. Das klingt relativ einfach, zu sagen, ich vertraue Gott und er bringt mich an mein Ziel. Aber das bedeutet, dass ich zum Beispiel das Heft an vielen Stellen aus der Hand geben muss. Weil nur dann, wenn ich das Heft aus der Hand gebe und Gott machen lasse, dann erfüllt sich Gottes Plan. Aber trotzdem sagt Gott uns zu, wenn du an mich glaubst, dann bringe ich dich ans Ziel. Und dieses Ziel, was Christen haben, ist der Himmel. Darum geht's. Und Gott wird alles tun, was notwendig ist, damit wir diesen Himmel erreichen. Aber das bedeutet, dass wir das Heft aus der Hand geben und dass Gott handelt. Und es kann bedeuten, dass ich vielleicht die ein oder andere liebgewonnene Gewohnheit, die ich im Laufe des Lebens mir angeeignet habe, aufgeben muss, weil Gott sagt, das ist nicht gut für dich. Es kann sein, dass ich im Blick auf meinen Glauben neue Wege gehen muss. Es kann bedeuten, dass Gott an meinem Charakter arbeiten muss und sagt, so wie du jetzt bist, brauchst du nicht zu bleiben, ich will dich neu machen, ich will dir helfen. Aber egal, was du vielleicht dafür aufgeben musst, dass du das Heft aus der Hand gibst und lässt Gott machen, am Ende wird dich das dem Ziel, dem Himmel näher bringen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen eine neue Sicht für den Himmel bekommen. Was meint das? Das meint, dass wir den Wert dieses Zieles ganz neu begreifen lernen. Was ist es mir eigentlich wert, dass ich in den Himmel komme? Wer glaubt, es ist ein Selbstläufer. Ich entscheide mich mal für Jesus und dann komme ich nachher alles in den Himmel. Das ist ein bisschen kurz gedacht. Sondern ich muss mein Heft aus der Hand geben und muss Gott handeln lassen. Und dann bringt der mich zum Ziel. Aber wenn ich alleine meinen Weg gehe, dann werde ich ganz, ganz oft falsch abbiegen. Und dann weiß ich nicht, wo ich am Ende des Tages landen werde. Und darum glaube ich, ist es gut, wenn wir als Christen neu lernen, unser Leben von unserem Ende her zu sehen. Das bedeutet nicht, dass wir denken müssen, wir werden bald sterben. Wir haben alle in der Regel Pläne, zumindest mal für die nächste Woche. Und manche Frau ist gestern schon gefragt worden, was gibt es denn morgen zu essen? Also heute. Und, ja. Wir machen Pläne für die Zukunft. Manche von euch haben vielleicht auch schon Urlaub geplant. Und dieser Urlaub findet nicht nächste Woche statt, der findet vielleicht in 2, 3 Monaten statt. Wir planen für die Zukunft und das ist gut. Das sollen wir alles. Nur, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns überlegen, wie gestalte ich eigentlich meine Zukunft und bin ich bereit, das Heft aus der Hand zu geben und Gott handeln zu lassen? Und darum, glaube ich, gilt es immer wieder neu, 2 Fragen sehr ernsthaft zu stellen. Die erste, in welcher Form beeinflusst meine Entscheidung, die ich treffen will, mein geistliches Leben? Es geht nicht um dein berufliches Leben erstmal, es geht nur um dein geistliches Leben. Inwiefern beeinflusst eine Entscheidung, die ich treffe, mein geistliches Leben? Komme ich vielleicht mit meinem Gewissen in Konflikte, wenn ich eine Entscheidung treffe? Ist es mir das wert, dass ich vielleicht in Gewissenskonflikte komme? Das ist eine sehr ernste Frage. Wie schnell kann man sich selbst betrügen und redet sich was ein? Und wie viel Leid haben Christen schon erleben müssen, weil sie ungute, unweise Zukunftsentscheidungen getroffen haben, ohne mit Gott drüber zu reden. Einfach mal gemacht und das ging dann in die Hose. Und die zweite Frage, genauso wichtig, ist Gott einverstanden mit den Veränderungen, die vielleicht dadurch entstehen? Du wechselst vielleicht den Arbeitsplatz und plötzlich hast du viel weniger Zeit, zum Beispiel in der Gemeinde aktiv zu sein. Ist Gott damit einverstanden? Kann gut sein, aber die Frage musst du dir beantworten, vorher stellen. Oder zu heiraten. Wie viel Elend ist schon passiert dadurch, dass Menschen die falsche Frau oder den falschen Mann geheiratet haben, einfach weil sie unüberlegt aus einem Impuls der Leidenschaft Ja gesagt haben. Das kann bitterbös in die Hose gehen, man sollte sich das gut überlegen. Oder Umzug. Ein Umzug kann das Leben ganz schön durcheinander bringen. Es geht einfach darum, sein Leben ein Stück weit vom Ende her zu sehen. Das bedeutet, mein eigenes Leben geistlich einfach mal immer neu zu hinterfragen. Welchen Einfluss haben die Entscheidungen, die ich treffe, auf mein geistliches Leben? Fakt ist auf jeden Fall, Gott ist in der Lage, mit uns zum Ziel zu kommen. So viel Fehlentscheidung, dass der nicht zum Ziel kommt, können wir gar nicht treffen. Aber es ist doch für unser Leben viel leichter, wenn wir im Voraus Entscheidungen treffen, wo ich weiß, Gott geht damit. Das sind die Entscheidungen, die Gott segnen will. Als dass ich erst Entscheidungen treffe und dann nachher hinterfrage, Herr, bist du einverstanden damit? Gott kommt ans Ziel mit uns, das ist sicher. Er kommt ans Ziel mit dir, aber dafür müssen du und ich das Heft immer neu aus der Hand geben. Und Gott kommt nicht nur mit uns ans Ziel, er kommt auch mit Gemeinde ans Ziel. Und er kommt auch mit dieser Gemeinde ans Ziel. Gott lässt sich damit nicht aufhalten. Auch wenn in unserem eigenen Land viele Dinge, die Entscheidungen, die getroffen werden, immer ungeistlicher sind, immer mehr werden christliche, ethische Werte ignoriert oder in Schmutz getreten. Gott kommt mit uns zum Ziel. Gott kommt mit unserer Gemeinde auch zum Ziel. Weil Gott eben auch auf krummen Linien gerade schreibt. Das galt für die Familie vom Isaak und das gilt auch für dein Leben, aber dafür müssen du und ich das Heft aus der Hand geben und Gott machen lassen. Aber wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, Gott bringt dich an dein Ziel. Gott segne dich auf diesem Weg. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns alle kennst und lieb hast. Unser Leben und das, was dieses Leben ausmacht, ist dir nicht verborgen und du hast einen Plan für unser Leben und dieser Plan ist letztlich der einzig zielführende und gute Plan. Und du möchtest uns auf deinen Wegen leiten, du willst uns helfen, zum Ziel zu kommen, weil du uns kennst und lieb hast und vor allen Dingen, weil du den besten Weg dafür kennst. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns ja ganz deutlich machst, welche Wege du mit jedem Einzelnen von uns gehen möchtest und was du mit jedem Einzelnen von uns vorhast. Lass uns deine Wege erkennen und lass uns auch die Bereitschaft aufbringen, unser Heft aus der Hand zu geben und dir in die Hände zu legen, damit du in und für und durch uns handelst. Danke dafür, dass du mit uns bist und bei uns bist und dass du einen guten Weg für uns hast. Amen.